ARD. SWR Kultur. Forum.
250 Jahre E.T.A. Hoffmann. Was bleibt vom schwarzen Romantiker? Mit Gregor Papsch. Hallo. Goethe attestierte ihm krankhafte Verirrungen, der Kritiker Walter Scott sogar Fieberträume eines umnebelten Patienten. E.T.A. Hoffmann, der Mann mit den drei Großbuchstaben im Vornamen, war seinerzeit so rätselhaft wie unheimlich. In seinen Märchen und Spukgeschichten beschrieb er die seelischen Abgründe des Menschen wie kein anderer vor ihm. Der Psychoanalytiker Sigmund Freud sah in ihm den, Zitat, unerreichten Meister des Unheimlichen. Und ja, die moderne Fantasy-Literatur ist ohne E.T.A. Hoffmann nicht denkbar. Vor 250 Jahren wurde er geboren. Was macht ihn heute lesenswert? Darüber sprechen wir in diesem Forum hier bei SWR Kultur. Und ich freue mich, dass Professor Dr. Bettina Wagner bei uns ist. Sie ist Präsidentin der E.T.A. Hoffmann Gesellschaft und Direktorin der Staatsbibliothek Bamberg. Dort liegt in Teilen der Nachlass Hoffmanns. Bei uns ist auch der Schriftsteller und Philosoph Professor Dr. Rüdiger Safranski. Das Leben eines skeptischen Fantasten heißt seine Hoffmann-Biografie. Und ich begrüße den Literaturwissenschaftler Professor Dr. Friedhelm Marx von der Universität Bamberg. Herr Marx, kaum ein Schriftsteller hat so viele Zuschreibungen erhalten wie Hoffmann, schwarzer Romantiker, Meister des Unheimlichen, Gespenster Hoffmann. Der Mann war und ist vielleicht immer noch vielen ein Rätsel. Für die einen war er schlicht krank, für die anderen ein Wegbereiter der Moderne. Was ist er für Sie?
All das, was Sie gesagt haben, trifft zu. Vielleicht nicht alles zu gleichen Teilen, aber ich sehe tatsächlich in ihm einen ungeheuer modernen Schriftsteller, einen ganz aktuellen Schriftsteller. Also das kann man an vielen, vielen Texten beobachten, aber dazu kommen wir ja noch.
Und das Bild vom Schauer- und Gruselautor, stimmt das oder ist das dann entsprechend zu kurz gegriffen?
Ja, es ist insofern zu kurz gegriffen, als wir unter schwarzer Romantik natürlich etwas ausschließlich Düsteres verstehen. Und bei E.T. Hoffmann haben wir immer das Wechselspiel zwischen dem Unheimlichen, dem Abgründigen, dem ja Schwermütigen gelegentlich. Aber es kippt dann auch ins Witzige, ins Komische, ins Groteske, ins Absurde geradezu. Und das ist, ja, das übersteigt natürlich dieses Konzept der schwarzen Romantik.
Frau Wagner, als Präsidentin der E.T. Hoffmann-Gesellschaft beschäftigen Sie sich ja schon lange mit diesem Mann, der ein echtes Multitalent seiner Zeit war. Jurist, der war Dichter, Zeichner, Komponist, Kritiker und eben Schriftsteller. Welche Seite an ihm fasziniert Sie denn am meisten?
Ja, mich fasziniert insbesondere diese Flexibilität der Wahrnehmung, das Reagieren auf sinnliche, musikalische Höreindrücke, die er in seinen Erzählungen in einer ganz bildgewaltigen und wortgewaltigen Sprache verarbeitet.
Er hat ja einige Jahre in Bamberg gelebt, da war er vor allem Musiker, ne?
Ja, er wollte Musiker werden hier in Bamberg, deswegen ist er hierher gekommen. Aber das ist leider gescheitert und er hat sich dann auf andere Art und Weise über Wasser gehalten. Aber genau diese Notwendigkeit, seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, hat ihn eben auch dazu gezwungen, auf ganz vielen verschiedenen Gebieten aktiv zu werden.
Ein Multitalent seiner Zeit, viel gelesen und bewundert, der aber zumindest in Deutschland auch viel Unverständnis auslöste. Herr Safranski, was ist denn für Sie das Besondere an diesem Schriftsteller?
Ja, es ist schon einiges gesagt worden, was ich auch unterstreichen würde. Aber ich würde noch besonders hervorheben, und das ist für mich so wichtig, er ist natürlich ein großartiger, fantastischer Autor, der aber oft immer zugleich erzählt, wie man dazu kommt zu fantasieren. Also aus welchem Nukleus, aus welcher psychischen, gesellschaftlichen Befindlichkeit heraus auf einmal diese Auf- und Abschwünge der Fantasie erfolgen. Und das ist ganz unnachahmlich.
Sie haben ja ein Buch über E.T. Hoffmann geschrieben, Das Leben eines skeptischen Fantasten. Gleich mal gefragt, Herr Safranski, wie passt der skeptische Fantast zum Bild des Romantikers, als der Hoffmann ja gilt?
Naja, bei Hoffmann merkt man, dass er natürlich in Königsberg groß geworden, da wo Kant gewirkt hat, dass er auch ein Kind der Aufklärung ist. Und das macht ihn aber eben besonders spannend. Es gibt bei ihm eine Stelle, wo er das, wie er das so nennt, das Serapionsprinzip erklärt. Und da sagt er, es kommt drauf an, die innere Duplizität, das ist sein Ausdruck, die Duplizität auszuhalten. Dass man, wie die Aufklärung sagt, in Bedingungen, in Kausalketten verknüpft ist und zugleich noch ein anderes Format hat, das über den Realismus hinausgeht. Und dieses Doppelte, zu ekstatisch in der Kunst, zu, ja, man könnte sagen, zu transzendieren und zugleich doch auch wieder Realist bleiben. Deswegen habe ich auch meine Biografie der skeptische Fantast genannt. Er beobachtet sich gleichsam bei seiner Fantasieproduktion.
Ein Schriftsteller, unglaublich produktiv, er hat viel und auch schnell geschrieben. Vieles ist heute einem großen Publikum nicht mehr bekannt. Am ehesten noch Der goldene Topf, bis heute Schullektüre, dann vielleicht noch Der Sandmann oder der Gruselklassiker Die Elixiere des Teufels. Dann wird es schon dünn. Deshalb mein Vorschlag in die Runde. Vielleicht mag jeder von Ihnen mal ein Werk nennen, das für Hoffmann typisch und für Sie persönlich besonders ist. Herr Marx, der aktive Literaturwissenschaftler zuerst. Was empfehlen Sie Ihren Studenten?
Ja, ich könnte viele Texte nennen, aber es soll ja nur einer sein. Ich nenne die Abenteuer der Silvesternacht. Ich meine, da haben Sie alles, was Hoffmann ausmacht. Sie haben die Figur des reisenden Enthusiasten. Das ist eine genuin romantische Figur. Sie haben eine sehr skurrile, merkwürdige Gesellschaft. Sie haben eine frühere Geliebte des Erzählers, die auch noch Julia heißt. Das Ganze ist dann eben auch noch sehr witzig, sehr abenteuerlich, mit einem Sinn für Skurrilität und Abgründigkeit, weil es eben auch Spiegelbilder gibt und den Verlust von Spiegelbildern erzählt. Also ich finde, besser geht's nicht.
Frau Wagner, was empfehlen Sie?
Ja, ich würde tatsächlich den Sandmann wählen, denn der zeigt eigentlich, wie Hoffmann reagiert auf Erkenntnisse der Psychologie, wie er es aber schafft, diese Figur des Nathanael, des traumatisierten jungen Mannes, der letztlich in den Selbstmord geht, wie er die mit Leben erfüllt und literarisch auf eine ganz besondere Art in Form von Briefen anschaulich macht. Und was Hoffmann immer ganz besonders prägt, sind Motive. In dem Fall ist es das Thema der Augen, des Sehens, die ganze Erzählung durchziehen und in denen sich diese Doppelbödigkeit auch fasst, die Augen als das Lebendige am Menschen, die ihnen einen Einblick in den Charakter erlauben, aber auch die Augen, die erblinden, die starr werden, die bei der Puppe, in die sich der Nathanael verliebt, dann eben genau nicht das Leben zum Ausdruck bringen, also auch eine Erstarrung dann symbolisieren. Also da sieht man die literarischen Fähigkeiten, denke ich, aber auch die Themen der Zeit, die Hoffmann seinem Publikum bis heute vermittelt.
So, dann haben wir jetzt eher einen skurrilen Text, den Herr Marx empfiehlt, den eher düsteren Sandmann von Frau Wagner. Herr Safranski, welches Stück gibt für Sie am besten Auskunft über den Künstler und vielleicht auch Menschen, E.T.A. Hoffmann?
Na, ich nenne mal den Ritter Gluck. Das ist eine relativ kurze Erzählung von 1809 und das ist gewissermaßen auch sein Debüt in der literarischen Welt. Damit ist er richtig aufgetreten und das ist eine wunderbar verrückte Geschichte. An einem schönen Tag im Berliner Tiergarten, da trifft der Erzähler einen Menschen, einen offenbar Musikenthusiasten. Und dieser Mensch zieht ihn ins Gespräch. Er ist offenbar besonders mit dem Gluck, mit dem großen Komponisten, befasst, dieser Enthusiast. Und in einem kleinen Nebenraum dann begegnet ihm dieser Mensch, dem Erzähler begegnet dieser Mensch noch einmal. Und dort ist er bereits in der Tracht des 18. Jahrhunderts und er spielt, dieser so wunderliche Mensch spielt Gluck auf dem Klavier und das Notenblatt ist aber leer und auf die Frage, wer er denn sei, sagt er ist der Ritter Gluck. Und diese Irritation, Ritter Gluck ist zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre schon tot, ist es ein Verrückter, Ist der Erzähler verrückt? Ist es ein Revenant? Ist es ein wiedergekehrter Gluck? Und dabei wird abgehandelt die ganze Musikszene damals in Berlin, die Leidenschaft des Autors E.T.A. Hoffmann kommt hier zum Tragen. Und wie gesagt, sein literarischer Trick ist schon vollkommen da. Deswegen habe ich diese Erzählung genannt.
Okay, vielen Dank. Ja, ein erster Eindruck von dem Mann, über den wir heute reden, E.T.A. Hoffmann. Von mir gibt es auch noch ein paar Stichworte. 1776 in Königsberg geboren. Seine Kindheit hat er später als dürre Heide bezeichnet. Sie war auch nicht besonders einfach. Der Vater wohl Alkoholiker, die Mutter muss recht herrisch gewesen sein. Mit 16 macht er es dem Vater dann nach und beginnt ein Jurastudium, ist dann aber viele Jahre lang ein Suchender, Zeichner, Musiklehrer, Komponist, Dirigent, Kritiker und eben Schriftsteller. Heute ist er vor allem bekannt als Vertreter des romantischen Schauerromans, der fast immer von den dunklen Seiten der menschlichen Seele handelt. Herr Safranski, der Fokus auf die Psyche, damit verbunden, das Unerklärbare, das Unheimliche, das Verwirrende, das war damals offenbar neu.
Naja, also ganz neu war das nicht, aber E.T.A. Hoffmann bringt einen genialen psychologischen Zug da noch rein. Das ist das eine. Also ich nenne nur mal so diesen Roman, Die Elixiere des Teufels. Ja, da kann man, wenn man das von heute aus liest, ist man vollkommen perplex, wie es gelingt, gewissermaßen den inneren Prozess einer Persönlichkeitsspaltung darzustellen, erzählerisch, narrativ vorzuführen. Also das ist dermaßen subtil, deswegen hat auch Freud seinen Lobeshymnus auf E.T.A. Hoffmann angestimmt, weil das mit so viel Feingefühl ist. Aber es kommt noch was dazu, das Unheimliche bei E.T.A. Hoffmann, das lebt nicht nur in unserem eigenen Untergrund, in unserem seelischen Untergrund, sondern auch das Unheimliche draußen in der Welt, in der Wirklichkeit, in den gesellschaftlichen Verhältnissen. Das heißt, er hatte auch einen Sinn für die Abgründigkeit der Realität.
Herr Marx, weil Herr Safranski gerade den Roman Die Elixiere des Teufels angesprochen hat, den gibt es übrigens in einer Lesung zu hören, gerade in der ARD-Audiothek. Da beschreibt Hoffmann die seelischen Abgründe des Kapuzinermönchs Medardus, den ein Fluch zu Ehebruch, Frevelwahn und dann Mord treibt. Eigentlich ist das ja blanker Horror. Wie neu und vor allem wie verstörend war das damals?
Ja, unbedingt verstörend natürlich, auch gerade das zusammenzubringen, nicht wahr? Also ein Kapuzinermönch und all das, was Sie nun gerade aufgelistet haben, das gehört nicht gerade zum gesellschaftlichen Comment um 1800, das ist schon mal das eine. Zugleich ist das auch noch, hier in Bamberg liest man das ganz gerne, liest man sozusagen Anspielungen auf Bamberger Räumlichkeiten, irgendwie in einer Wirklichkeit gegründet, die man sich vorstellen kann. Also das hat durchaus ja zum einen verstörende Aspekte gehabt für die Zeitgenossen, aber zugleich haben sie es natürlich ungeheuer gern und ausgiebig gelesen. Also es war ein sehr erfolgreicher Schriftsteller, das wird oft vergessen. Es war möglicherweise auch ein Problem für andere seiner Kolleginnen und Kollegen, die dann etwas abschätzig auf ihn herabzublicken meinten.
Frau Wagner, wie viel Grusel darf es sein? Es gibt ja aus dieser Zeit noch einen anderen weltberühmten Roman, Mary Shelley. Schreibt 1818 Frankenstein, den Roman über ein künstlich geschaffenes Monster. Da war Hoffmann 42 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, ob er ihn gekannt hat. Er war also mit seinen Interessen an den dunklen Seiten quasi nicht allein. Das war ein Phänomen der Zeit, ja? Würden Sie auch sagen?
Ja, er hat es ja auch in der Realität erlebt. Also Herr Marx sagte ja, Bamberg spielt auch in den Elixieren als Kulisse sozusagen eine Rolle. Aber er hat sich ja auch bewusst dafür interessiert, wie man mit psychischen Krankheiten therapeutisch umgegangen ist in der Zeit. Er hat hier eine Heilanstalt für Verrückte aufgesucht. Er hat mit Medizinern ganz enge gesellschaftliche Kontakte gepflegt. Also da ist schon auch eine reale Basis und auch eine ein Verbesserungspotenzial vielleicht, das er in der Therapie gesehen hat, zu erkennen. Mhm. Ja, der Schauer, das ist ja auch ein wohliges Gruseln, wenn man gemütlich auf dem Sofa sitzt. Auch damals die Damen, die so etwas konsumiert haben und sich in die Abgründe der menschlichen Seele und in weit entfernte Regionen entführen lässt.
Ich würde übrigens dazu sagen, zu dem Schauerlichen gibt es für mich heute einen vollkommen aktuellen Aspekt. Es ist nämlich so, der E.T. Hoffmann hat ja auch Erzählungen gemacht, wo er über die Automaten geschrieben hat. Im Sandmann kommt ja auch die Olympia, eine künstliche Figur, die aber täuschend ähnlich sich menschlich verhält. Das ist schon fast ins Satirische gesteigert. Er hat eine andere Erzählung über die Automaten geschrieben. Also da, wo das Menschliche künstlich nachgeäfft wird. Und da hat nun der Hoffmann mal eine Formulierung, gerade in der Automate ist es, wo er sagt, das ist das Unheimliche, wenn das Menschliche nachgeahmt wird von den Maschinen. Und wenn man das heute liest, dann fällt einem natürlich sofort die künstliche Intelligenz ein. Das heißt, ich wundere mich auch, muss ich dazu sagen, wie wenig die Leute heute davon entsetzt sind, dass eine Maschine, und nichts weiter ist das ja, die künstliche Intelligenz, ein toter Rechenapparat mit Algorithmen und Trainingsdaten, dass das täuschend ähnlich das Menschliche nachmacht, so dass man mittlerweile auch bei Texten gar nicht mehr unterscheiden kann, ist das von der KI oder ist das vom Menschen. Das heißt, uns fehlt heute so ein Autor wie E.T.A. Hoffmann, der das Grausige der künstlichen Intelligenz und der Verdrängung des Menschen selber mal in die Literatur hineinbringt. Die Ironie der Geschichte ist, dass stattdessen die Fantasy-Literatur, die triviale heutzutage, sowieso, wie man schätzt, schon zu 50% von der KI geschrieben worden ist.
Interessant. Interessante These, Herr Marx. Wie prophetisch war in der Hinsicht E.T.A. Hoffmann?
Ja, auch prophetisch würde ich vielleicht gar nicht unbedingt nennen, weil ja auch in seiner Zeit schon das ein großes Thema war, nicht? Also es gab Automaten, es gab so etwas wie scheinbar automatisierte Schachspieler und all das.
Die Wissenschaft überhaupt, die Technik erlebte einen Riesenboom damals.
Ja, ne? unbedingt. Aber wie Herr Safranski sagt, also interessant ist, was er daraus macht, was er daraus erzählerisch macht. Und im Sandmann kann man es sehr schön beobachten. Frau Wagner hat es ja auch schon gesagt, also sie haben die im Grunde eine Art Liebesempfindung Nathanaels zu einer Puppe, die nichts weiter sagt als ach, ach. Ja. Das nimmt er als Schmeichelei auf für die Texte, die er ihr vorliest und fühlt sich von ihr viel besser verstanden als von Clara, also der nun innerhalb der Erzählung wirklichen Frau, die ihn gerne heiraten möchte. Also das ist im Grunde etwas, was wir heute wiedererleben, weil es ja auch heißt, dass es schon geradezu emotionale Bindungen gibt von einigen Menschen, die also in Kontakt treten mit etwa ChatGPT, die sich unterhalten, die in wichtigen Lebenssituationen etwa, also nicht die künstliche Intelligenz befragen. Also all das nimmt er tatsächlich schon in diese Erzählung hinein und insofern ist er einer der ganz frühen, die es eben auch in dieser Interaktion zwischen Mensch und Maschine sozusagen auserzählen.
Ja, ich würde noch eine Sache ergänzen, im Blick auf ein Sandmann nochmal. Da ist es ja so, der Nathanael lässt sich täuschen von der leblosen Puppe und sieht darin einen Menschen. Und dann kommt noch die nächste Szene, dann hat er dieses Okular, dann hat er dieses optische Gerät vor Augen und dann sieht er umgekehrt. In der Lebendigen sieht er das Tote. Und dieses Wechselspiel, im Lebendigen das Tote und dem Toten das Lebendige zu sehen, das erfüllt nun diesen Tatbestand des Unheimlichen, den gerade Freud im Zusammenhang mit der Analyse von E.T.A. Hoffmann mal gekennzeichnet hat. Unheimlich ist, wenn wir nicht mehr genau zwischen dem Toten und dem Lebendigen unterscheiden können. Ja? Und Das ist die Pointe der ganzen Geschichte. Mhm. Und deswegen meinte ich, ist das so aktuell, weil wir mit dem Realproblem jetzt zu tun haben, dass wir das Tote und das Lebendige nicht mehr auseinanderhalten können.
Jetzt die Frage, Frau Wagner, die als eine der ersten auftaucht, wenn man bei Google nach E.T.A. Hoffmann sucht, übrigens KI gesteuert, ja. Lässt sich vom Werk auf den Autor schließen. Da kommt immer die Frage, war er psychisch krank? War er selbst psychisch krank, E.T.A. Hoffmann? War er wahnsinnig? Weiß man darüber heute etwas? Da begegnet mir zum Beispiel das Doppelgängermotiv bei Hoffmann, könnte auf eine dissoziative Persönlichkeitsstörung hinweisen.
Ja, er war ja auf jeden Fall hochintelligent. Also er hat mit Auszeichnung sein Jurastudium absolviert. Er konnte sich die Stellen aussuchen, als er damit fertig war. Und er hat auch sehr kritisch in seiner späten Zeit auf die Bürokratie der Restaurationszeit geschaut. Also man kann eben einen Realitätsbezug da sicher nicht absprechen und eine sehr klarsichtige, auch politische Stellungnahme. Aber er hatte natürlich auch die andere Seite und das macht ihn, glaube ich, gerade aus, dass er eben ein Parallelleben führte, bewusst führen musste, aber auch bewusst gewählt hat, dann zwischen der tagesrationalen Existenz und der nächtlichen Seite, der künstlerischen Seite, die er dann eben auch in seinem Berliner Freundeskreis ausgelebt hat.
E.T.A. Hoffmann hat einmal seine Poetik mal so definiert, dass man muss das, was man schreibt, das muss man innerlich ganz plastisch erschaut haben. Ja, das muss einem richtig vor Augen stehen. Und da gibt es schon bei ihm das Problem, das schreibt er auch dann mal im Tagebuch manchmal. Sie sind die Figuren, die er da erfindet, die sind für ihn manchmal dermaßen plastisch und dermaßen lebendig, dass er seine Frau rufen musste und die musste ihm beistehen, weil er Angst vor seinen eigenen Figuren hatte, ja, weil sie manchmal zu lebendig gegenwärtig waren. Mhm. Also so ein Autor wie E.T.A. Hoffmann, ich will gar nicht wissen, wie viele Psychologen der sozusagen mitfinanziert hat, die jetzt über ihn handeln und wo man dann wunderbar ein Psychogramm von ihm erstellen kann. Also kurzum, er ist ein gefundenes Fressen für Psychoanalytiker, aber auch da würde ich sagen, E.T.A. Hoffmann selber war noch besser als jeder Analytiker, von dem ich bisher gelesen habe, außer Freud. Der hat da wirklich was sehr schöne Sachen darüber gesagt.
Sie hören SWR Kultur, das Forum mit Gregor Papsch am Mikrofon. Wir reden über den Seelenforscher und Fantasten E.T.A. Hoffmann und fragen, was kann er uns heute, 250 Jahre nach seiner Geburt, noch geben? Und wir, das sind der Schriftsteller und Philosoph Rüdiger Safranski, hat eben gesprochen, die Präsidentin der E.T.A. Hoffmann Gesellschaft Bettina Wagner und der Literaturwissenschaftler Friedhelm Marx. Herr Marx, Hoffmann ist berühmt für seine Literatur, aber er hat auch gezeichnet, gedichtet, er war Musiklehrer, Komponist, Dirigent und die Literatur, die war für ihn überraschenderweise immer nur die Notlösung. Die eigentliche Sehnsucht war die Musik, stimmt das?
Naja, das markiert jedenfalls den Anfang also seiner Bamberger Existenz ganz unbedingt. Also er hat ja hochfliegende Pläne am Theater als Dirigent, als Einrichter jetzt der Oper und anderer Dinge zu arbeiten, ganz klar. Und auch seine ersten Erzählungen, Herr Safranski hat schon Ritter Gluck genannt oder Don Juan wäre eine weitere, haben genuin musikalische Themen. Das Thema zieht sich durch. Ich würde dennoch sagen, also vielleicht bin ich da befangen als Literaturwissenschaftler, dass er im höheren Sinne oder im eigentlichen Sinne Schriftsteller war oder dass es ihm jedenfalls gelungen ist, in seinen literarischen Texten all das zusammenzubringen. Das macht ihn ja auch so einzigartig. Also wir haben einen Juristen, Frau Wagner hat es gesagt, das strahlt auch auf seine Texte ab, wenn wir uns Meister Floh anschauen und all das. Wir haben einen Musiker, einen Zeichner. Es gibt eine ganze Reihe von Malerfiguren, etwa in den Abenteuern jetzt der Silvesternacht. Und es gibt natürlich eben auch den Schriftsteller. Und all diese Dinge, also die verschiedenen Künste im Zusammenspiel einerseits und dann aber auch der Sinn, also für die mitunter sehr spröde, sehr behördliche Wirklichkeit, das alles strahlt in seine Texte rein und macht ihn ganz außergewöhnlich. Also darum ich auch denken, pathologisieren würde ich ihn nicht. Also wenn wir in die Tagebücher schauen, dann stellen wir eben auch fest, es gibt eine ganze Menge Notate über gemütliches Zusammensein mit Freunden, allerlei Gelage. Also es ist ein sehr sozialer Mensch und die Menschen mit dissoziativer Persönlichkeitsstörung, die nun wir möglicherweise näher oder auch nicht so ganz nah kennen, sind in der Regel nicht so sozial, also in ihren Freundschaften und in ihren Umgangsformen, wie das E.T. Hoffmann zu seiner Bamberger, aber auch zu seiner Berliner Zeit war.
Ganz kurz noch zur Musik nochmal, zu seiner Liebe zur Musik, aus der heraus er ja auch seinen Vornamen geändert hat, nicht? Aus Ernst Theodor Wilhelm wird Ernst Theodor Amadeus, in Verbeugung vor Mozart. Bamberg war eine wichtige Lebensstation für Hoffmanns musikalische Ambitionen. Er wurde als Musikdirektor eingestellt. Aber dieses Engagement wurde ja dann zum Desaster. Warum eigentlich? Wie kam es dazu?
Ja, das sind seine vielleicht etwas überhöhten Ansprüche und Vorstellungen, die Aufführungspraxis der Musik zu verändern, zu modernisieren. Die sind da auf den Boden der Realität gestoßen. Er kam in ein fertiges Ensemble, ein Orchester, ein Theater hinein und wollte Neuerungen einführen. Er wollte anders dirigieren, als üblich war. Vom Klavier und nicht von der Geige aus. Und er ist auf großen Widerstand gestoßen. Er hat sich dann auch in der Praxis Kritik ausgesetzt. Es hat nicht alles so funktioniert, vielleicht auch sabotiert durch die Musiker, wie er sich das vorgestellt hat. Und er hat sich dann aus der musikalischen Praxis zumindest zurückgezogen, ist aber weiter dem Theater verbunden geblieben.
Ich würde da noch zwei Sachen zu der Sache mit der Musik sagen bei E.T. Hoffmann. Das eine ist, es ist natürlich schon so, dass sein Wunsch war es wirklich gewesen, als Komponist groß rauszukommen.
Genau.
Das ist wirklich, das war seine große Leidenschaft. Und er hat doch schöne Sachen komponiert. Ich passe immer wieder auf, wenn ich auch so Lesungen mal wieder aus meinem Buch mache, dass wir da irgendwie auch ein Klavier haben und dass wir einen Flügel haben und dass man auch mal E.T. Hoffmann hört. Er hat auch zum Teil wunderbare Sachen komponiert. Aber ich spitze es mal zu. Er hat bei der Musik im Grunde mit alles reingelegt. Und die Literatur war eine Weile lang so nebenher, lief nebenher. Er hat gerade in der Literatur deswegen so gut getroffen, weil er nicht so ganz angestrengt gezielt hat. Mhm. Ja? Also die leichte Hand hatte er beim Schreiben. Und das Zweite ist, gewissermaßen ist auch die Literatur bei ihm die Klagemauer, wo er die Probleme des Musikers, des Künstlermusikers auch bearbeitet. Ja, in der Literatur kann er den Schmerz des Scheiterns in der emphatischen Kunst, in der Musik, kann er beschreiben. Also insofern sind diese beiden, Musik und Literatur, aufs Engste miteinander verflochten.
Es ist interessant, dass Sie das sagen, weil ich persönlich nehme es ein bisschen anders wahr, Herr Safranski. Hoffmann hat ja einige Musik geschrieben, aber, und da vertraue ich dem Urteil meiner Musikkolleginnen hier in der Redaktion, eher belanglose Werke doch. Darunter also die Oper Undine, die wird hin und wieder aufgeführt. Aber ich habe mich gefragt, wie passt das zusammen, die experimentelle Literatur und die ganz klassische, um nicht zu sagen, etwas langweilige Musik, Herr Marx?
Nun, die Literatur gibt ja auch die Möglichkeit, also Herr Safranski hat das schon gesagt, also gleich auf mehreren Ebenen zu erzählen. Also das, was da etwa an hochfliegenden Ideen, also an künstlerischen Projekten oder an Dichterträumen beschrieben wird, zugleich immer auch ein wenig von außen betrachtet. Nehmen Sie nur mal den goldenen Topf. Da haben Sie einen jungen Studenten, der vor Liebe entzückt Schlangen sprechen hört und einen Holunderbaum umarmt. So, und gleich in der nächsten Situation sehen wir eine Bürgersfrau, die sagt, ja, was macht der denn da? Umarmt einen Baum. Ja, also es gibt die Möglichkeit, zugleich immer die Dinge auch noch aus der Distanz ein wenig skeptisch, ein wenig kritisch und natürlich ironisch zu betrachten. Und das, nun, ich bin kein Musikwissenschaftler, aber das ist in der Musik nicht so leicht zu haben. Ich denke, darum ist die Literatur auch das Hauptmedium für ihn, das ihm all die Möglichkeiten gibt, das auszuführen. Und ja, was Herr Safranski gleichfalls sagte, also dieser Schmerz, es gibt die Spiegelfigur des Kapellmeisters Kreisler, der durch einige seiner Texte tanzt. Und es gibt etwa schon in den Fantasiestücken einen kurzen Bericht über diesen Kapellmeister, also diesen Musikmenschen Kreisler, wo es heißt, wo von ihm gesagt wird, er komponiert nachts die allerschönsten Dinge, spielt sie einem Freund vor und dann verbrennt er sie. Also er lässt sie sozusagen nicht an eine größere Öffentlichkeit. Und das mag etwas zu tun haben damit, dass er sich als Musiker nicht so alles zugetraut hat. Aber andererseits ist es zugleich auch eine ganz genuin romantische Idee, ein Werk nicht abschließen zu wollen. Es also nicht als geschlossenes irgendwie einer Öffentlichkeit vorlegen zu wollen, sondern es immer in Bewegung zu halten. Was ja radikal gedacht eben auch dadurch geschehen kann, dass man es zerstört.
Schaffen wir
es? Ich würde übrigens sagen, bei ihm ist Musik, das ist heilige Kunst. Da hat er geradezu eine ganze Metaphysik über das geradezu Überirdische der Musik entwickelt. Und Literatur, da würde er nie gesagt haben, das ist heilige Literatur. Aber heilige Musik, das gibt es. Und deswegen natürlich seine ungeheure Ansprüche. Und nun, wenn heutige, also er war nun wirklich kein Mozart und er war auch kein Beethoven, aber er hat richtig schöne Kompositionen gemacht. Und das stimmt, manchmal klingt es nach Mozart, manchmal nach Beethoven. Und dann muss man dazu sagen, er war auch er hat großartig über Musik geschrieben. Das sagen auch die Musikwissenschaftler. Er war mit einer der ersten, die über Beethovens Instrumentalmusik geschrieben hat, wo das noch gar nicht so üblich war, sich über Instrumentalmusik jetzt theoretisch zu äußern. Das hat er gemacht. Also, er ist da, es ist das Lebensdrama, dass er als Musiker nicht gelandet ist, aber als Literat ist er gelandet. Und das hat er im gewissen Sinne auch mit seiner Frustration in der Musik zu verdanken, dass er in der Literatur erfolgreich wurde.
Schaffen wir es, Frau Wagner, uns noch ein bisschen dem Menschen E.T.A. Hoffmann zu nähern? Es gibt ein wunderbares Zitat, das mir begegnet ist. Die Wochentage bin ich Jurist und höchstens Musiker. Sonntags am Tage wird gezeichnet und abends bin ich ein sehr witziger Autor bis in die späte Nacht. Zitat Ende. Ja, Frau Wagner, das klingt, als spreche da nicht nur ein witziger Autor, sondern auch ein Mensch, der mit sich im Reinen ist. War er das?
Ja, er war auf jeden Fall sehr gut etabliert dann in seiner Berliner Zeit. Er war in einem gesellschaftlichen Kreis verankert, im Umfeld des Theaters, der romantischen Autoren. Er hatte eine anerkannte Positionen erreicht. Also ich denke schon, dass da auch eine Selbstzufriedenheit vielleicht daraus spricht. Ja, aber er hat eben die Freiräume auch gebraucht, um dann am Wochenende und am Abend sich anderen Themen zu widmen. Wir haben ja an Lebenszeugnissen, vor allem die Briefe, die Tagebücher sind zwar erhalten gewesen aus seiner Bamberger Zeit, aber im Zweiten Weltkrieg verbrannt. Insofern können wir aus seinen Berliner Jahren dann nicht in seine Seele blicken.
Übrigens, tagsüber Jurist, da möchte ich noch eine Bemerkung zu seiner Juristerei sagen. Das ist auch was Wichtiges bei E.T.A. Er war ja einfach, als er nachher wieder beim Kammergericht war, also ein angesehenes Gericht damals in Berlin, er war jemand, der als Jurist in unserem heutigen Verständnis ein ganz liberales Verständnis gehabt hat. Er hat den Rechtsstaat geschützt vor den staatlichen Übergriffen, damals bei der sogenannten Demagogenverfolgung 1819, wo ja rechtsstaatliche Grundsätze, die es in Preußen ja schon gab, die hat er verteidigt gegen Willkürmaßnahmen politisch induziert von ganz oben.
Also wir reden über den Vormärz, ne? Ja, über den Vormärz, demokratischer Aufbruch und so weiter.
Ja, vollkommen. Aber jetzt noch eine ganz spannende Sache. Bei dem E.T.A. Hoffmann. Er hat sich auch immer gerne, das passt natürlich zu ihm, Fälle auch herangezogen, wo es um Unzurechnungsfähigkeit geht. Ob man jemand eine Tat zurechnen kann oder ob er verrückt war. Also das passt natürlich auch zu ihm und er hat da auch Gutachten verfasst. Eines davon übrigens hat dann Georg Büchner, lag ihm vor für seinen Wojciech. Ja? Da hat er sich kundig gemacht bei E.T.A. Hoffmann. So, und E.T.A. Hoffmann hat nun etwas ganz, ja, wie soll ich sagen, Paradoxes gemacht. Er hat vor allem versucht, die Freiheit zu verteidigen, nicht zu schnell zu kommen mit unzurechnungsfähig, sondern mit der Verantwortung. Er hat aber Und deswegen hat er die These, wir müssen die Menschen als freie Wesen behandeln. Wir dürfen, wenn sie abweichen von der Norm, nicht gleich mit dem Krankheitsbegriff kommen, sondern das ist alles noch Normalität. Normalität, dazu gehört auch die Abgründigkeit des Menschen. So, deswegen den Freiheitsraum groß zu machen als Jurist. Und in der Literatur hat er natürlich in die ganzen Abgründe, das hatten wir am Anfang unseres Gespräches, hat er in die ganzen Abgründe hineingeblickt. Und er würde als Jurist, der E.T.A. Hoffmann, den Medardus im Teufelselixieren, würde er möglicherweise gar nicht als verrückt eingestuft haben, sondern als verantwortlich freies Wesen behandelt haben. Also das ist, er hat mit zwei Augen auf die Wirklichkeit geguckt. Juristisch, da muss man den Begriff der Normalität ganz weit fassen, und poetisch, da geht man in die Abgründe hinein.
Was bleibt vom schwarzen Romantiker, fragen wir in dieser Sendung. E.T.A. Hoffmann, einer der beliebtesten Autoren seiner Zeit. Aber stimmt das wirklich, gerade in Deutschland? Herr Marx ist ja auch heftig kritisiert worden. Ich habe eingangs gesagt, was Goethe von ihm gehalten hat. Wie ist eigentlich dieses verächtliche Urteil von Goethe zu erklären?
Ja, Rainer Neid? Ja, ein wenig mag es schon damit zu tun haben. Also Goethe ist in seinen literarischen Urteilen nicht immer der Verlässlichste oder Souveränste. Also wenn man sich anschaut, wie er Kleist behandelt hat, ja nun eine ähnlich, sagen wir mal, abgründige Figur in den Texten. Also klar, Sie haben ja recht. Also die Fantasiestücke, die Nachtstücke, die Serapionsbrüder, das hat sich wunderbar verkauft. Das war ein Erfolg und das hat ja vielleicht auch einige ein wenig abgestoßen, einige Kolleginnen und Kollegen. Aber vielleicht hat es den Abstand gebraucht. In Frankreich sah man das sehr schnell ganz anders. Also Balzac etwa oder Baudelaire sind große, große Fans, würden wir heute sagen, von E.T.A. Hoffmann. Und die ganze Moderne, da haben wir jetzt einerseits über Freud schon gesprochen, aber auch sehr viele Moderne, also Autoren der klassischen Moderne, haben ihren Hoffmann sehr gründlich gelesen. Also eine Erzählung, ich gebe nur ein Beispiel, ich höre gleich auf. Ein Beispiel, Thomas Manns Erzählung »Mario und der Zauberer«. Wir kommen ja gerade aus dem Thomas Mann-Jubeljahr ins Hoffmann-Jubeljahr hinüber sozusagen. Diese Erzählung wäre gar nicht denkbar ohne den Sandmann. Wenn man sich allein die Figur dieses Zauberers, des Hypnotiseurs, dieses Manipulators anschaut, der den Namen Cipolla trägt, da klingt es ein wenig von Coppola und Coppelius nach. Und das hat seine Gründe. Das ist eine kleine literarische Verbeugung vor E.T.A. Hoffmann.
Warum, Herr Safranski, war er später vor allem im Ausland berühmt? In Frankreich, in Russland, in den USA?
Also in Frankreich, da hat der Herr Marx schon gesagt, denn man muss ja auch genau Jacques Offenbach, Hoffmanns Erzählung, da ist dann auch das Skurrile besonders gut angekommen. In Russland, da ist da ist der Metaphysiker E.T.A. Hoffmann gut angekommen. Also da nahm man auch den Kunstenthusiasmus, der in Bezug bei E.T.A. Hoffmann und Bezug auf die Musik wirklich schon metaphysische Dimensionen hat, den nahm man in Russland besonders ernst. Ja. Tarkowski, der große Regisseur, kurz bevor er starb, hatte er ja vor, einen großen E.T.A. Hoffmann-Film zu drehen. Und so in dem Stile von Nostalgia. Also da merkt man, da ist der spirituelle Hoffmann ist da gelandet. Und in Frankreich ist der frivole Hoffmann gelandet.
Frau Wagner, was meinen Sie? Dämonen, Doppelgänger, seltsame, surreale Parallelwelten, auch Horrorelemente. Heute gilt er ja so ein bisschen als früher Vertreter der Fantasy-Literatur. Würden Sie dem beipflichten? Stimmt das?
Ja, er hat sich ja auch dann populärer Medien bedient. Er hat für Almanache Erzählungen geschrieben. Insofern ist vielleicht auch eine gewisse Trivialisierung schon angelegt in seinen späteren Erzählungen. Aber er hatte ja immer mehrere Dimensionen. Also er hat es nicht verkürzt auf fremde Welten, die einem eine Flucht ermöglichen, wie das vielleicht die Fantasy-Literatur heute tut, sondern er hat immer ganz fixiert in der menschlichen Realität auch seine Charaktere gezeichnet. Also er ist lang nicht so schablonenhaft und an der Oberfläche sensationsheischend wie die Gegenwartsliteratur.
Ja, ich weiß nicht, ob es die ganze Gegenwartsliteratur ist, aber die Fantasy-Literatur, ja, der fehlt wahrscheinlich genau das, was Hoffmann selbst als Duplizität oder als Vermengung von innerem und äußerem Leben bezeichnet hat. Also in all seinen Texten bricht ja auch immer wieder die Wirklichkeit, also die teilweise nur wirklich die Zumutung der Wirklichkeit, brechen ja ein. Und das haben wir in der Fantasy-Literatur nicht so direkt. Da mag es einen Subtext geben, nicht, den man auf die Wirklichkeit beziehen kann, aber dass da tatsächlich eine Wirklichkeit, eine Realität, eine ganz spröde Realität nun beschrieben wird, das ist nicht der Fall. Also das ist eine homogene Welt, nicht? Und das ist nicht wirklich also die Sphäre E.T. Hoffmanns nach meiner Einschätzung.
Vollkommen, das würde ich auch so unterschreiben. Und dann muss man auch sagen, der E.T. Hoffmann, er war auch überzeugt, also Fantasie großartig, aber vielleicht ist doch am fantastischsten die Wirklichkeit selbst. Ja, das und dafür hatte er ein Auge, wie fantastisch die Wirklichkeit selbst ist. Die Wirklichkeit eins, meine ich jetzt. Und deswegen eine seiner allerletzten Erzählungen, Vetters Eckfenster. Da wird eigentlich nur davon erzählt, da ist ein Mann, der nicht mehr lange zu leben hat. Und er selber hat das auch kurz vor seinem Tod geschrieben. Und erzählt wird, der Blick raus zum Fenster und wo das Gewühl des Lebens auf dem Marktplatz stattfindet und da eintauchen in die fantastisch vielfältige Realität. Ja, das ist vielleicht das Allertollste an dem ETA.
Wer noch nie Hoffmann gelesen hat, warum sollte sie eher das tun? Frau Wagner, was meinen Sie?
Ja, weil man in ganz andere Dimensionen entführt wird. Man wird mit einer Wirklichkeit der Zeit um 1800 konfrontiert, aber man kann auch immer wieder Themen entdecken, die für die Gegenwart relevant sind. Ich denke an die wunderbare Erzählung, das Märchen Die Königsbraut, wo es um einen Kampf zwischen Gemüsen geht. Also auch der Gärtner wird da versorgt mit Ideen. Also ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich denke, unsere Zuhörer müssen selbst mal ein bisschen browsen oder blättern und werden sicher viele Figuren und Handlungsstränge entdecken, die sie faszinieren.
Herr Marx.
Ja, vielleicht. Es sind ungeheuer witzige Texte. Das wird oft übersehen. Also man kann sehr großen Spaß haben, gerade was diesen Zusammenprall, also dieser unterschiedlichen Welten betrifft. Das wird auf eine sehr, sehr eingängige, sehr anschauliche Weise beschrieben. Das ist das eine. Und ja, zugleich reißen diese Texte, darüber haben wir schon gesprochen mehrfach, reißen sie Abgründe auf, die uns heute immer noch vertraut sind. Das sind All-Time-Hits sozusagen, nicht? Also so eine Erzählung wie der Sandmann, die ist verstörend heute ebenso wie am Tag ihrer Erstpublikation. Unbedingt lesenswert in der Hinsicht und wie ich finde, starkes Wort, auch unvergänglich.
Herr Safranski, Sie haben das Schlusswort.
Naja, wir erleben bei Hoffmann oft, wie sich Figuren verwandeln. Und wir erleben auch, wie sich die Wirklichkeit vor unseren Augen auf einmal anders aussieht, sich auch verwandelt. E.T. Hoffmann ist deswegen ein großer Autor, wo die Verwandlung, die Lust auf die Verwandlung ausgelebt werden kann. Und das ist im Medium der Literatur, ist das besonders am Platze. Also die Literatur, wenn sie gut ist, zeigt sie uns ja, dass man in seiner Biografie Platz hat für mehrere Biografien, für mehrere Leben.
250 Jahre E.T.A. Hoffmann, was bleibt? Vom schwarzen Romantiker, das war das Thema heute im Forum, hier bei SWR Kultur. Und es haben diskutiert Bettina Wagner, die Präsidentin der E.T.A. Hoffmann Gesellschaft, der Philosoph und Schriftsteller Rüdiger Safranski und der Literaturwissenschaftler Friedhelm Marx. Herzlichen Dank an Sie drei und Ihnen allen fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen E.T.A. Hoffmanns Roman Die Elixiere des Teufels, gibt's kostenlos zu hören in der ARD Audiothek, wunderbar gelesen von Peter Lieck. Lassen Sie sich gruseln. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss.